Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich bin kein König, ich bin Geschichte. Und Geschichte, das habe ich früh gelernt, wird nicht geschrieben. Sie wird erobert. Ich kam am 15. August 1769 auf die Welt. In Ajaccio, auf Korsika. Eine Insel, die gerade erst französisch geworden war und in meinem Herzen immer fremd blieb. Mein Vater war Anwalt, meine Mutter stolz und hart. Wir hatten kaum Geld, aber wir hatten Ehrgeiz. Ich war der zweite von 8 Kindern. Klein, dünn, schweigsam. Ein Junge, der lieber in den Schatten trat, um zu beobachten. Mit 9 Jahren kam ich nach Frankreich, an eine Militärschule. Ich sprach mit Akzent, die anderen lachten über mich. Ich lernte schnell, dass Worte schwächer sind als Ergebnisse. Auch schwieg ich und lernte. Ich studierte Geschichte, Taktik, Kriegskunst. Ich verschlang Bücher über Alexander den Großen, Cäsar, Hannibal. Sie waren meine Lehrer, meine Rivalen, meine Zukunft. Ich wollte nicht einfach ein Offizier sein, ich wollte Spuren hinterlassen. Als ich 16 war, wurde ich Leutnant der Artillerie. Ich war jung, arm, ehrgeizig und voller Zorn auf eine Welt, die mir sagte, ich sei nichts. Aber ich wusste, wenn man die Regeln nicht brechen darf, muss man sie neu schreiben. Dann kam die Revolution. 1789. Frankreich brannte. Könige stürzten, Köpfe rollten, Macht lag plötzlich auf der Straße. Und ich war bereit, sie aufzuheben. Ich sah, wie alte Strukturen zerfielen, wie Angst zu Mut wurde und Mut zu Blut. Ich erkannte, dass das Chaos der wahre Geburtsort der Macht ist. Denn dort, wo alle Orientierung verlieren, folgt man dem, der eine Richtung zeigt. Ich war dieser Mann. Noch nicht Kaiser, nicht einmal berühmt. Aber in mir glühte eine Überzeugung, die größer war als Vernunft. Ich war dazu bestimmt, Frankreich zu führen. In Toulon, 1793, bekam ich meine erste Chance. Die Engländer hielten die Stadt besetzt. Ich war ein junger Artillerieoffizier, niemand nahm mich ernst, aber ich hatte einen Plan. Ich positionierte die Kanonen dort, wo sie niemand erwartet hätte. Und innerhalb weniger Tage fiel Toulon. Zum ersten Mal hörte ich, wie man meinen Namen flüsterte. Napoleon. Ich wusste, das war der Anfang, nicht meiner Karriere, meiner Legende. Und während andere Helden gefeiert wurden, schrieb ich meine Siege mit Bleistift, Jom, um sie später mit Blut zu unterzeichnen. Ich war noch jung, hungrig und voller Zorn. Aber das Feuer, das in Toulon begann, sollte bald ganz Europa verbrennen. Ich wurde auf einer Insel geboren, die mehr Sturm als Ruhe kannte. Korsika war rau, steinig, voller alter Stammesgeschichten und Ehre. Die Leute dort hielten zusammen und misstrauten Fremden. Mein Name, ursprünglich Bonaparte, klang italienisch. In Frankreich nannte man mich bald Napoleon. 2 Identitäten in einem Kopf. Das formte mich. Die Familie war gedrungen, aber stolz. Mein Vater war Anwalt, meine Mutter streng und praktisch. Sie lehrte mich, dass Disziplin nichts mit Bravour zu tun hat, sondern mit Überleben. In unserem Haus gab es keine langen Reden über Gefühle. Es gab Pläne, Arbeit und das stete Gefühl, dass man seinen Platz behaupten musste. Als Kind hörte ich Geschichten von alten korsischen Häuptlingen, von Schlachten und von Ehrenkodazes. Diese Geschichten waren meine ersten Lektionen in Taktik. Beobachte das Gelände, kenne deine Leute, verberge deine Absichten. Später, im Klassenzimmer, wurden diese Lektionen nur in anderen Worten wiederholt. Mit 9 Jahren schickten mich meine Eltern nach Frankreich, Die Militärschule war eine Schule der Härte. Ich sprach mit Akzent, meine Kleider waren anders und die anderen Kinder verspotteten mich. Ich lernte zwei Dinge dort. Erstens, wer angreifbar wirkt, wird getroffen. Also machte ich mich klein, lernte schnell, übte, las. Zweitens, es genügt nicht, Befehle zu geben. Man muss sie so formulieren, dass die Menschen freiwillig folgen. Mein Korsika blieb immer in mir. Wenn ich heute von Heimat sprach, meinte ich nicht nur einen Ort, sondern ein Ideal, Loyalität, Mut, Eigensinn. Diese Wurzeln erklärten später manches meiner Entscheidungen. Meinen Drang nach Ordnung, meine Intoleranz gegenüber Zögerlichkeit, mein Talent, Menschen zu mobilisieren. In den Jahren der Revolution kehrten viele Korsen zurück, um mitzusprechen. Die Insel wurde politisch aufgewühlt, die Zugehörigkeit zu Frankreich war neu und oft brüchig. Ich empfand das als Chance und als Warnung. Chance, weil Umbruch Schnitte erlaubt. Warnung, weil Unordnung rasch in Gewalt kippt. Meine Ausbildung in Mathematik und Artillerie war nicht nur Theorie. Sie war Praxis. Die Kunst, Kanonen zu platzieren, Höhen zu nutzen, den feindlichen Weitblick zu stören, das alles lernte ich bis zur Perfektion. Ich begriff, Krieg ist weniger Poesie als Ingenieurskunst. Wer den Winkel, die Distanz und den Wind berechnet, gewinnt oft gegen Herzen, die nur für Mut schlagen. Doch es war nicht nur der Verstand. Ich übte mich in Selbstbeherrschung. Während andere junge Offiziere lautstark ihre Tapferkeit zeigten, machte ich mir einen Vorteil daraus, still zu arbeiten. Ich las, ich schrieb Pläne, ich beobachtete. Und dort, wo andere simpel Begeisterung entflammen wollten, setzte ich Geduld als Waffe ein. Toulon war die erste Prüfung, aber sie war nicht die Ursache meiner Ambitionen. Die Ursache lag in Korsika und in der harten Schule Frankreichs. Sie lag in dem Gefühl, niemals genug Respekt zu bekommen. Und in der Überzeugung, dass man ihn sich nehmen muss, wenn man ihn nicht geschenkt bekommt. Ich lernte auch Politik zu lesen, Menscheln, Intrigen, die Kunst, einen Verbündeten zu finden und den Gegner zu isolieren. Das sind keine Soldatenfragen, sondern Führungsfragen. In der Revolution war die Grenze zwischen Soldat und Politiker fließend. Wer sie nicht verstand, wurde von Ereignissen hinweggefegt. Ich wollte nicht nur überleben. Ich wollte die Ereignisse lenken. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich einen jungen Mann, der mehr beobachtete als sprach, der mehr plante als prahlte und der die Welt als eine Bühne voller Möglichkeiten begriff. Korsika hatte mir Mut und Misstrauen gegeben. Frankreich hatte mir Ausbildung und Chancen geschenkt. Zusammen ergab das eine gefährliche Mischung. Einen Korsen, der die Arithmetik der Macht beherrschte und der, wenn nötig, mit harter Hand regierte. Ich erinnere mich an den Morgen, als man mir das Kommando über die Armee in Italien gab. Es war im Jahr 1895. Ich war noch kein Kaiser, noch nicht einmal Staatsmann im vollen Sinn. Ich war ein Feldherr, der eine Aufgabe bekam, die viele für unmöglich hielten. Die Österreicher und die Sardinie glaubten mit ihrer disziplinierten Infanterie und ihren langen Versorgungswegen uns halten zu können. Sie irrten sich. Meine Methode war einfach und präzise: Tempo, Bewegung, Feuerkraft. Ich teilte die Streitmacht in bewegliche Korps auf, gab jedem Korps einen klaren Auftrag und sorgte dafür, dass die Kommunikation nicht stockte. Wo andere in Linien kämpften, suchte ich den Flankenstoß. Wo andere zögerten, ging ich vor. Das war weniger Mut als Kalkül. Berechne die Zeit, die Distanz, die Moral. Setze den Schwerpunkt dort, wo der Gegner am schwächsten ist. Artillerie war mein Lieblingswerkzeug. Ich konzentrierte Kanonen, verschaffte mir die Feuerüberlegenheit in wenigen Minuten und damit die freie Bahn für meine Infanterie und Kavallerie. Konzentration des Feuers war kein Schlagwort, sondern eine einfache Mathematik. Wenn du mehr Metall auf einen Punkt richtest als dein Gegner, bricht dort die Linie. Die Geschütze räumten Wege frei, sie rissen Moral, bevor es zum Nahkampf kam. Die Logistik war knifflig. Italien war ein Mosaik von Bergen, Flüssen und engen Pässen. Meine Männer marschierten schneller, weil ich sie bewegte, nicht weil ich ihnen alles gab. Wir improvisierten Verpflegung. Wir nutzten lokale Ressourcen. Wir zwangen die Gegner, ihre Nachschublinien zu verlängern. Lange Versorgungswege sind der Feind jeder Armee. Ich machte sie zu ihrer Schwäche. Taktisch war ich flexibel. In Montenotte, Lonato, Castiglione. Überall suchte ich nicht nur die Schlacht, sondern den Zusammenbruch der feindlichen Absicht. Die österreichischen Kommandeure hatten größere Armeen, aber sie hatten keine gemeinsame Bewegung, kein Tempo wie wir. Ich zerschnitt ihre Verbindungen, nötigte sie zu Entscheidungen unter Druck und sammelte dann meine Kräfte gegen den nächsten Schwächeren. Ergebnis: schnelle Siege, wenig Zeit zum Nachdenken für den Gegner. Große Wirkung für uns. Doch militärische Kunst allein erklärt den Erfolg nicht. Ich war mir bewusst, dass Siege sich politisch verwerten müssen. Nach jeder Schlacht schrieb ich Berichte nicht nur für die Generalität, sondern für die Öffentlichkeit. Ich inszenierte Truppendurchzüge, ließ Siege als Befreiung erscheinen. In den besetzten Orten gab ich oft clevere Anordnungen. Keine Plünderung, Schutz der Zivilbevölkerung, Rückkehr zu Ordnung und Handel. Das hob uns aus dem bloßen Eroberer-Status heraus und gewann lokale Unterstützung. Und dann war da noch die Psychologie. Ich wusste, wie man Gerüchte streut, wie man Hoffnungen weckt. Als die Nachricht von unseren Siegen nach Paris kam, stieg meine Bekanntheit. Der Direktorium suchte Helden. Ich bot Resultate. So wuchs mein Einfluss nicht nur durch Kanonendonner, sondern durch die Erzählung meiner Erfolge. Der Italienfeldzug brachte mir Ruhm, Herrschaft und Geld für meine Truppen. Er brachte mir aber auch Erfahrungen, die später entscheidend wurden. Die Bedeutung schneller Kommunikation, die Kunst, Korps zu koordinieren, die Notwendigkeit, Politik und Krieg zu verbinden. Italien lehrte mich, wie man eine Armee als Staatsinstrument einsetzt. Doch es gab auch Schattenseiten. Meine Taktik war nicht immer human. Zwangsrekrutierungen und harte Disziplin forderten ihren Preis. Und jeder Sieg schuf Neider. Im Militär, in der Politik, in den Salons von Paris. Erfolg isoliert, sagt man. Für mich bedeutete er, dass die nächste Etappe kommen musste. Nicht nur Feldzüge, sondern Macht auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt. Ich war 26 Jahre alt, als ich beschloss, ein Imperium zu suchen, außerhalb Europas. Frankreich war satt vom Krieg, aber nicht sicher. Das Direktorium in Paris fürchtete meine Beliebtheit. Man wollte mich loswerden, und ich ließ es zu. Man schickte mich nach Ägypten, offiziell, um Englands Handelswege zu schwächen. In Wahrheit, um mich von der Macht fernzuhalten. Ich nahm die Herausforderung an, denn ich wusste, wer nicht im Zentrum sein darf, schafft sich ein neues Zentrum. Wir stachen im Mai 1798 in See. Mit über 30.000 Mann, 300 Gelehrten, Architekten, Kartografen, Malern, Ingenieuren. Eine Armee aus Soldaten und Denkern. Ich wollte nicht nur kämpfen, ich wollte Geschichte schreiben. Die Sonne von Ägypten schlug uns entgegen wie ein Feuer. Staub, Hitze, Krankheiten, der Sand war gnadenlos. Doch wir marschierten. Die Mamluken, stolz und grausam, stellten sich uns bei den Pyramiden. Ich stand vor meinen Männern, die Sonne blendete, und ich sagte: Soldaten! Von diesen Pyramiden aus blicken 40 Jahrhunderte auf euch. Sie glaubten mir, sie kämpften und sie siegten. Die Schlacht bei den Pyramiden war kein Wunder. Sie war Taktik. Ich bildete Karrees, bewegliche Vierecke aus Bajonetten und Kanonen. Die Reiter der Mamluken stürmten an, prallten ab, starben. Ein modernes Europa gegen die Vergangenheit. Doch während wir siegten, sank die Flotte. Nelson, der Engländer, vernichtete unsere Schiffe in der Bucht von Abukir. Wir waren in Ägypten. Und wir waren gefangen. Ich blieb ruhig. Eine Armee kann hungern, solange ihr Kommandant nicht zittert. Also wurde ich Pharao. Ich inszenierte mich in alten Tempeln, sprach von einer neuen Ordnung, einer Verbindung zwischen der Wissenschaft Europas und der Weisheit des Ostens. Ich ließ Denkmäler zeichnen, Inschriften kopieren, mumifizierte Könige öffnen. Ich gründete das Institut d'Égypte, eine Akademie in der Wüste. Dort erforschten meine Gelehrten das Land, maßen es, beschrieben Pflanzen, Tiere, Hieroglyphen. Einer von ihnen entdeckte später den Stein von Rosetta, der Schlüssel zur Sprache der Pharaonen. Ich hatte den Krieg verloren, aber das Wissen gewonnen. In den Nächten schrieb ich über Politik, über Menschlichkeit, über das Schicksal. Ich war kein bloßer Soldat mehr. Ich begann zu verstehen, dass Macht mehr ist als Kanonen. Macht entsteht, wenn man Geschichte formt. Nicht nur mit Blut, sondern mit Ideen. Doch die Realität holte mich ein. In Syrien scheiterte der Feldzug. Pest und Hunger nahmen mir Männer, die Sonne nahm mir Hoffnung. Ich sah den Tod, den ich so oft beherrscht hatte, in mein Lager treten. Als ich im Sommer 1799 nach Frankreich zurückkehrte, war ich kein einfacher General mehr. Ich war ein Mann mit einem Mythos. Ein Sieger, der selbst in der Niederlage glänzte. Paris war müde, das Direktorium schwach, die Bevölkerung verzweifelt. Ich trat wieder auf französischen Boden, jung, berühmt, gefürchtet. Ich hatte gelernt, dass man keine Krone braucht, um zu herrschen. Nur Menschen, die glauben, dass man sie verdient. Und ich wusste, die Zeit war reif. Nicht für Schlachten, für Macht. Frankreich war im Herbst des Jahres 1799 ein müdes Land. Die Revolution hatte Freiheit versprochen, aber Misstrauen und Hunger hinterlassen. Paris roch nach Unruhe, nach etwas, das geschehen musste. Ich kam aus Ägypten zurück wie ein Gespenst aus einer anderen Welt. Die Menschen empfingen mich nicht als Verlierer, sondern als Hoffnung. Das Direktorium regierte mit Angst, Dekreten und Papier. Ich regierte mit Bewegung. Ich ließ mich nicht als Rebell sehen, sondern als Retter. Innerhalb weniger Wochen formte ich aus Chaos Strategie, aus Unzufriedenheit Zustimmung. Und dann, am 9. November 1799, oder wie die Revolutionäre sagten, am 18. Brumaire, nahm ich die Macht. Kein Schuss, kein Blutbad, nur präzise Planung. Die Abgeordneten wurden von Soldaten umstellt, die Rufe nach Ordnung wurden lauter. Und plötzlich war ich erster Konsul der Republik. Ich versprach Frieden, Recht, Brot. Die Menschen glaubten mir, weil sie glauben wollten. Ich baute den Staat wie eine Maschine. Jeder Beamte hatte seine Funktion, jede Provinz ihre Aufgabe. Ich schuf den Code Civil, ein Gesetzbuch, das Ordnung schuf, wo Willkür herrschte. Es galt für alle, Bauern, Kaufleute, Adelige. Keine Privilegien, keine Zufälle, nur Regeln, klar wie Stahl. Viele nennen es bis heute mein wahres Vermächtnis. Ich reformierte Schulen, Banken, Verwaltungen. Ich wollte kein Despot sein. Ich wollte ein Architekt sein, der das neue Frankreich baut. Ein Land, das denkt, arbeitet und sich selbst achtet. Doch Macht verändert den Blick. Wenn man lange genug Befehle gibt, beginnt man an seine Unfehlbarkeit zu glauben. Die Siege kamen zurück. Marengo, Hohenlinden, neue Namen, neue Lorbeeren. Europa sah wieder zu mir und Paris jubelte. Der Papst segnete meine Regierung. Ich verstand, dass Symbole mehr wiegen als Worte. Und so kam der Tag, der 2. Dezember 1804, an dem ich in Notre-Dame de Paris stand, im goldenen Mantel, umgeben von Geistlichen und Soldaten, von Ruhm und Schweigen. Der Papst wollte mich krönen, doch ich nahm ihm die Krone aus der Hand. Ich setzte sie mir selbst auf das Haupt, nicht aus Hochmut, aus Klarheit. Kein Mann, kein Gott, kein Priester hatte mich hierher gebracht, nur Wille, Ordnung und Zeit. Ich machte Josephine zu meiner Kaiserin. Sie war meine Liebe und mein Schwachpunkt, meine Sanftheit in einem Leben aus Stahl. Neben ihr fühlte ich, dass Größe nicht immer laut sein muss. Doch in der Menge an diesem Tag spürte ich auch, die Welt war jetzt zu klein für mich allein. Die Revolution war zu Ende und ich war ihr Erbe. Kein König im alten Sinn, kein Bürger wie die anderen. Etwas Neues dazwischen. Ein Mann, der glaubte, dass das Schicksal nicht schreibt, sondern diktiert wird. Aber jedes Reich beginnt mit einem Schwur und endet mit einem Echo. Europa zitterte und ich stand im Zentrum. Ich war Kaiser, aber kein Herrscher des Friedens. Frieden ist Stillstand und Stillstand war für mich der Beginn des Untergangs. Ich wollte Bewegung, Ordnung im Chaos. Meine Ordnung. Das Jahr 1805 brachte den ersten großen Beweis meiner Macht. Österreich und Russland verbündeten sich gegen mich, doch sie hatten den falschen Gegner gewählt. Ich marschierte über die Alpen, wie Hannibal, aber mit Kanonen und Disziplin statt Elefanten. Wir trafen uns auf einem kalten Feld in Mähren. Austerlitz. Drei Kaiser standen sich gegenüber, Franz von Österreich, Alexander von Russland und ich. Der Morgen war neblig, die Sonne schien schwach, doch gegen Mittag riss der Himmel auf. Ich nannte sie später die Sonne von Austerlitz. Sie erleuchtete meinen größten Sieg. Ich täuschte Schwäche vor, ließ meine rechte Flanke zurückweichen, der Feind stürmte und genau da schlug ich zu. Ich zerschmetterte ihre Mitte, trennte die Armeen, jagte sie ins Eis der Teiche. Das Reich der Habsburger kniete, Europa begriff, Frankreich war nicht nur eine Nation, es war ein System, ein Gedanke und ich war sein Motor. Ich setzte Brüder und Generäle auf Throne, als wären sie Figuren auf einem Schachbrett. Holland, Westfalen, Neapel, Spanien. Überall wehte mein Schatten. Aber je größer das Reich, desto brüchiger die Linien. Spanien wurde zum Sumpf. Kein Schlachtfeld, kein Sieg, nur Widerstand. Bauern, Frauen, Kinder, mit Messern und Mut. Sie kämpften nicht um Länder, sondern um ihre Seele. Guerilla nannte man das. Ein Wort, das mich verfolgte. Ich wollte England brechen, doch meine Flotte lag in Scherben. Trafalgar war der Preis. Nelson hatte gesiegt. Zur See war ich machtlos. Also wählte ich den Wirtschaftskrieg, die Kontinentalsperre. Ich zwang Europa, die englischen Waren zu meiden. Aber Schmuggel ist zäher als Politik. Das Gold Englands floss weiter und die Grenzen meines Reichs begannen zu bluten. Inzwischen war meine Macht allumfassend und meine Einsamkeit ebenso. Ich sah Generäle, die mir zujubelten, und wusste, dass sie mich hassten. Ich sah Völker, die mich fürchteten, und wusste, dass sie mich bewunderten. Ich regierte wie ein Mathematiker, alles Berechnung, kein Zweifel. Doch das Leben gehorcht keiner Formel. Josephine und ich, wir entfernten uns. Keine Kinder, kein Erbe. Ich trennte mich nicht aus Herzlosigkeit, sondern aus Notwendigkeit. Ich heiratete Marie-Louise, die Tochter des Kaisers von Österreich, ein Symbol des Friedens und ein Versuch, mein Blut in die Geschichte zu schreiben. Das Reich stand auf dem Höhepunkt. Und doch spürte ich, dass es sich veränderte. Ich begann zu glauben, dass mein Wille stärker sei als Grenzen, stärker als Klima, stärker als Vernunft. Ich blickte nach Osten, auf das endlose Land Russland. Ich dachte, noch ein Sieg und die Welt ist rund und ruhig. Ich irrte mich. Im Sommer des Jahres 1812 brach ich auf, nach Osten, gegen den Zaren. Mein Ziel, Russland in die Ordnung Europas zu zwingen. Es war kein Krieg, es war eine Überzeugungsschlacht. Ich glaubte, dass Wille und Disziplin jedes Hindernis brechen können. Ich irrte mich zum ersten Mal wirklich. 600.000 Männer folgten mir, Franzosen, Polen, Deutsche, Italiener. Das größte Heer, das Europa je gesehen hatte. Wir marschierten durch die Felder Polens, als wären wir unbesiegbar. Die Sonne brannte, die Erde bebte unter den Stiefeln. Doch Russland wich aus. Keine Schlacht, kein Sieg. Nur Dörfer in Flammen, leere Felder, verbrannte Vorräte. Die Russen kämpften nicht, sie löschten alles, was Leben war. Die Erde selbst schien gegen uns. Ich dachte, sie würden vor Moskau stehen bleiben, doch sie gaben auch die Hauptstadt auf. Als wir sie erreichten, war sie leer. Eine tote Stadt aus Gold und Asche. Dann begann das Feuer. Moskau brannte. Ein Meer aus Flammen verschlang Paläste und Kirchen. Ich stand auf dem Kreml und sah zu, wie meine Hoffnung in Rauch aufstieg. Ich wartete Wochen auf den Zaren, auf Frieden, auf Vernunft. Doch er schwieg. Und dann kam der Winter, der wahre Feind. Der Frost fiel wie ein Messer über das Land. Pferde starben, Wagen zerbrachen, Gewehre klebten an den Händen fest. Männer verloren Finger, Füße, Freunde. Wir marschierten zurück, doch der Rückweg war kein Marsch. Er war ein Sterben. Ich sah, wie Soldaten Brot aus dem Schnee kratzten, wie Offiziere barfuß liefen, weil die Stiefel zerfielen. Die Grande Armée, mein Stolz, wurde zu einem Zug von Schatten. Von 600.000 kehrten kaum 50.000 zurück. Ich, Napoleon, floh in einer kleinen Schlittenkutsche über den Fluss Beresina. Ich, der Europa beugte, musste fliehen wie ein Dieb. In Paris kam ich den Gerüchten zuvor. Ich sprach vom Rückzug in Ordnung. Ich log, nicht aus Feigheit, sondern aus Pflicht. Ein Kaiser darf nicht zittern. Doch innerlich wusste ich, etwas war gebrochen. Nicht nur mein Heer, mein Glaube an das Unbesiegbare. Ich hatte gegen Länder, Könige und Systeme gesiegt, aber nicht gegen das Schicksal. Europa roch Blut, die alten Mächte, gedemütigt und geduldig, erhoben sich. Preußen, Österreich, Russland, vereint gegen mich. Sie kamen wie eine Welle, und ich war nur noch ein Stein im Wasser. Ich kämpfte weiter, rastlos, getrieben. Bei Leipzig, im Oktober 1813, fiel mein Stern. Die Völkerschlacht. Mehr als eine halbe Million Männer kämpften. Der größte Kampf, den die Welt bis dahin gesehen hatte. Ich verlor. Nicht aus Schwäche, sondern weil die Zeit gegen mich war. Ich zog mich zurück. Nach Frankreich, nach Paris. Noch glaubte ich, das Schicksal ließe sich überreden. Aber es hatte bereits entschieden. Der Schnee hatte mehr verschlungen als meine Armee. Er hatte meinen Mythos gefressen. Im Frühjahr des Jahres 1814 stand Paris im Schatten. Die Alliierten marschierten auf die Stadt zu, und ich wusste, selbst der größte Wille kann nicht ewig gegen die Welt stehen. Ich kämpfte bis zur letzten Stunde, doch als ich in Fontainebleau die Nachricht erhielt, dass meine Marschälle aufgegeben hatten, fiel alles still in mir. Ich dankte ab, nicht wie ein König, sondern wie ein Soldat. Ich unterschrieb mit ruhiger Hand, aber mein Herz schrie. Ich sagte, ich gehe, doch das Volk Frankreichs wird mich rufen. Und tief in mir glaubte ich das. Man schickte mich nach Elba, eine kleine Insel, kaum größer als mein Stolz. Dort war ich Herrscher über ein Reich aus Olivenbäumen und Erinnerung. Ich richtete Werkstätten ein, organisierte Verwaltung, schrieb Gesetze. Selbst im Exil konnte ich nicht aufhören zu ordnen, zu gestalten, zu herrschen. Aber jede Nacht sah ich nach Norden. Frankreich war nicht fertig mit mir. Und ich nicht mit Frankreich. Im März des Jahres 1815 kehrte ich zurück. Ohne Armee, ohne Waffen. Nur mit meiner Legende. Ich landete bei Cannes und marschierte Richtung Paris. Soldaten, die mich aufhalten sollten, stellten sich mir entgegen. Ich trat vor sie und rief, »Hier bin ich! Erschießt euren Kaiser, wenn ihr wollt!« Keiner schoss. Sie warfen die Waffen nieder. Die Armee folgte mir. Das Volk jubelte. Der König floh. In nur 20 Tagen war ich wieder Kaiser. Die 100 Tage. Mein letztes Feuer. Aber die Welt war schneller geworden. England und Preußen standen bereit. Ich kämpfte ein letztes Mal. Bei Waterloo. Am 18. Juni 1815. Es war kein glorreicher Kampf mehr. Der Regen fiel, der Boden war schwer, die Kanonen sanken ein. Wellington hielt Stand, Blücher kam und ich sah, wie das Ende sich formte. Als die Nacht fiel, wusste ich, der Adler fliegt nicht mehr. Ich hatte alles verloren, außer der Geschichte. Man schickte mich weit fort, diesmal wirklich weit, nach St. Helena, eine Insel im Nirgendwo des Atlantiks. Ein Stück Fels, umgeben von Wind und Vergessen. Ich lebte dort unter Bewachung, las, diktierte, ging in engen Kreisen auf und ab. Mein Imperium war nun aus Worten. Ich dachte oft an Josephine, an meine Mutter, an Paris im Frühling, an das Lachen der Soldaten am Lagerfeuer und an die Idee, die mich angetrieben hatte, dass ein Mensch, wenn er nur will, das Schicksal zwingen kann. Ich schrieb meine Memoiren, nicht um mich zu rechtfertigen, sondern um zu überdauern. Ich wollte, dass die Welt versteht. Ich war kein Tyrann aus Gier, sondern ein Baumeister aus Überzeugung. Am 5. Mai 1821 starb ich. Allein, aber nicht vergessen. Der Wind vom Meer wehte durch das offene Fenster und ich sagte leise, Frankreich. Armee, Josephine. Sie begruben mich dort, unter britischem Himmel. Doch viele Jahre später holte man mich zurück, nach Paris, in den Invalidendom. Jetzt liege ich dort, unter einer goldenen Kuppel, still, aber nicht besiegt. Denn wer die Welt verändert hat, bleibt, auch wenn er fällt. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.